SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, schönen guten Morgen. Die EU-Staaten sehen die USA trotz des Konflikts um Grönland weiter als wichtigen Partner an. Das ist das Ergebnis des EU-Sondergipfels in Brüssel. Mehr als 5 Stunden lang haben die europäischen Staats- und Regierungschefs am Abend ihr Verhältnis zu den USA analysiert. Unsere EU-Korrespondentin Sabrina Fritz berichtet.
Wir brauchen die USA, so der luxemburgische Regierungschef Frieden, und der polnische Regierungschef Tusk forderte, die Beziehungen zu den USA zu beschützen. Kein Bruch also mit Washington trotz der Zumutungen der vergangenen Wochen, aber ein neues Selbstbewusstsein. Die EU wolle stärker und unabhängiger werden, erklärt die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. In Grönland wolle man mehr investieren, die starke Militärpräsenz in der Arktis soll vor allem unter der NATO-Führung erreicht werden. Heute soll es ein Gespräch zwischen der dänischen Regierungschefin Frederiksen und NATO-Chef Mark Rutte geben.
Während US-Präsident Trump seine Drohungen gegenüber Dänemark und der EU zurückgefahren hat, tut sich auch rund um den eigentlich größten Konflikt in Europa etwas. Am Abend haben die US-Sondergesandten Witkoff und Kushner in Moskau mit Kreml-Chef Putin über ein Ende des Ukraine-Kriegs beraten. Frank Eichmann mit den Einzelheiten.
Ein konstruktives und sehr offenes Treffen, nützlich für beide Seiten, sagte nach den 3,5 Stunden im Kreml Putins außenpolitischer Berater Ushakov. Aber auch, dass Russland seine Ziele in der Ukraine weiter konsequent militärisch verfolgen werde, solange es keine politisch-diplomatische Lösung des Konflikts gäbe. Für den Sondergesandten Witkoff war es bereits Treffen Nummer 7 mit dem russischen Präsidenten. Wie zuletzt Anfang Dezember reiste die US-Delegation nach dem Gespräch ohne weitere Erklärungen ab.
Nach dem Termin hat der Kreml auch offiziell bestätigt, dass es heute und morgen in Abu Dhabi ein Dreiertreffen von Vertretern Russlands, der Ukraine und der USA geben wird. Es ist das erste Mal seit Monaten, dass Russland und die Ukraine wieder offiziell direkt miteinander verhandeln. Warum die Vereinigten Arabischen Emirate aus Sicht aller Parteien ein guter Ort dafür sind, erklärt unsere Korrespondentin Nina Amin.
Seit Beginn des Krieges tritt die Regierung in Abu Dhabi als Vermittler zwischen Kiew und Moskau auf. In der Vergangenheit haben russische und ukrainische Militärs die Emirate für informelle Treffen genutzt. Dabei ging es um den Austausch von Kriegsgefangenen. Die Vereinigten Arabischen Emirate pflegen enge wirtschaftliche Kontakte zu beiden Ländern. In Unternehmen, den Shopping-Malls und an den Stränden von Dubai, überall hört man Russisch. Für russische Touristen und Unternehmen sind die VAE ein wichtiger Stützpunkt. Die Ukraine wurde von den Golfemiraten in den vergangenen Kriegsjahren immer wieder mit Hilfsleistungen unterstützt.
Wir schauen nach Deutschland. Bundesbildungsministerin Prien fordert von Schulen mehr Aufklärung, was Antisemitismus angeht. Bei einer Veranstaltung an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg sagte die CDU-Politikerin am Abend, Schulen dürften sich nicht länger aus Angst vor erhitzten Debatten vor dem Thema wegducken. Aus Heidelberg berichtet Fabian Medler.
Prien zeigte sich besorgt über die steigende Zahl antisemitischer Vorfälle seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Vorfälle dieser Art seien auch an Schulen und Universitäten zunehmend sichtbar. Deshalb müssten die Bildungseinrichtungen gezielt unterstützt werden, um Antisemitismus entgegenzuwirken, sagte Prien. Etwa dadurch, dass Lehrkräfte in ihrer Ausbildung entsprechend vorbereitet werden und sie dann das Thema Antisemitismus und jüdisches Leben in Deutschland mit ihren Schülern entsprechend im Unterricht behandeln können.
Wer durch seine berufliche Tätigkeit an Post-Covid erkrankt ist, bekommt nur in seltenen Fällen finanzielle Hilfe. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Es seien zwar 2/3 aller Anträge anerkannt worden, insgesamt fast 400.000, doch nur 1.200 Betroffene bekämen Leistungen wie Verletztenrente, Reha oder Heilbehandlungen. Die Zahlen stammen von der Bundesregierung. Von Post-Covid betroffen sind viele Beschäftigte im Gesundheitswesen. 1/4 der Menschen, die an Long-Covid leiden, also an Nachwirkungen einer Corona-Infektion, sind arbeitsunfähig oder bettlägerig. Die rheinland-pfälzischen Finanzämter gehen offenbar erfolgreich gegen Influencer vor, die keine oder zu wenig Steuern zahlen. Das geht aus der Antwort auf eine kleine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Lammert hervor. Einzelheiten von Christian Buttgereit aus unserer Redaktion Landespolitik.
Demnach haben die Finanzbehörden im vergangenen Jahr mehr als 100 Strafverfahren gegen Influencer und andere Social-Media-Akteure geführt, die gar keine oder zu wenig Steuern gezahlt hätten. Dabei sei es um Nachforderungen in Höhe von insgesamt 500.000 Euro gegangen. Einige Verfahren seien noch nicht abgeschlossen. In manchen Fällen hätten Influencer versucht, der Steuerpflicht zu entkommen, indem sie ihren Wohnsitz ins Ausland verlegt hätten, etwa nach Dubai, Zypern oder Malta. In der Antwort des Finanzministeriums heißt es, entscheidend, wo jemand Steuern zahlen müsse, sei zwar grundsätzlich der Wohnort. Wer aber im Ausland lebe und in Deutschland Einnahmen erziele, gelte hier als beschränkt einkommensteuerpflichtig. Die Umsatzsteuer sei ohnehin vom Wohnsitz unabhängig.
Bahnreisende am gesamten Mittelrhein müssen ab dem Sommer mit großen Problemen rechnen. Wegen der Generalsanierung der Bahn auf der rechten Rheinseite wird die Strecke ab dem 10. Juli für 5 Monate komplett gesperrt. Anne Burgfeld berichtet.
Auf der rechten Rheinseite soll es einen Schienenersatzverkehr geben. Es sollen zwar auch Expressbusse fahren, Fahrgäste müssen sich zum Teil aber trotzdem auf längere Fahrzeiten einstellen. Auch auf der linken Rheinseite, so sagt die Bahn, wird es zu Einschränkungen kommen. Zwischen Remagen und Koblenz sollen einige Züge ausfallen. Pendler zwischen Koblenz und Mainz werden aber besonders betroffen sein, denn einige Züge der Linie RB26 enden dann bereits in Bingen und fahren nur noch alle 2 Stunden weiter nach Mainz. Und das, obwohl in diesen Linien mit mehr Fahrgästen gerechnet wird. Grund ist, dass dadurch Platz für den Güterverkehr geschaffen werden soll.
Schülerinnen und Schüler aus 4 Karlsruher Schulen haben am Abend Politiker befragt in einer Sonderausgabe der SWR-Fernsehsendung zur Sache Baden-Württemberg. Das Format wenige Wochen vor der Landtagswahl kam bei den Schülern gut an.
Ich fand es sehr gut. Ich habe einen Überblick bekommen. Ich konnte Fragen stellen und auch auf konkrete Antworten bekommen.
Ich fand es gut, mit den Politikern zu reden. Persönlich war die Runde zu groß, aber die Idee fand ich sehr, sehr gut.
Und ich fand es auch ebenfalls gut, dass die Politiker ihre ehrliche Meinung gesagt haben und auch dazu den Hintergrund erklärt haben und nicht einfach nur was in den Raum geworfen haben.
Ich finde, den jungen Leuten sollte viel öfter eine Stimme gegeben werden, weil man sieht ja, was für bewegende Probleme und Sorgen die Leute haben.
Ich hatte ein bisschen Sorge, dass es langweilig wird, aber ich fand es gar nicht langweilig, ich fand es sehr unterhaltsam.
Viele der Schüler sind bei der Landtagswahl im März zum ersten Mal wahlberechtigt. In Baden-Württemberg wurde das Wahlalter auf 16 heruntergesetzt. In der Fußball-Europa League hat der SC Freiburg mit 1:0 gegen Maccabi Tel Aviv gewonnen. Die Freiburger sind damit so gut wie sicher im Achtelfinale. Kapitän Christian Günther sagte nach dem Spiel:
Ich glaube, rein tabellarisch hat es so ausgesehen, wie wenn es so ein einfacher Sieg werden sollte. Aber wir wussten im Vorhinein schon, dass es nicht einfach wird, weil die einfach individuell gut sind, weil sie im Block sehr gut verteidigen. Und man hat auch gesehen, Stuttgart hat sich auch lange Zeit gegen sie schwer getan. Und deshalb waren wir gewarnt, haben es aber, glaube ich, heute sehr gut umgesetzt, waren geduldig. Man hatte, glaube ich, ja, viele, viele Großchancen. Und irgendwann haben wir dann eine genutzt. Sind wir überglücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben.
Das Spiel gegen die Israelis war im Vorfeld als Hochrisikopartie eingestuft worden und fand unter massiven Sicherheitsvorkehrungen statt. Letztendlich blieb aber alles ruhig. Außerdem verlor am Abend in der Europa League der VfB Stuttgart beim italienischen Hauptstadtclub AS Rom mit 0:2. Die Schwaben können das direkte Achtelfinalticket damit nicht mehr aus eigener Kraft lösen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ist es zunächst wolkig oder neblig, tagsüber scheint ein paar Stunden lang die Sonne. Die Temperaturen erreichen maximal 0 Grad auf der Ostalb, 4 Grad sind an der Lahn möglich und bis zu 8 Grad werden es im Schwarzwald.
SWR aktuell, Serie der Woche.
Einen Monat lang den ganzen Januar keinen Alkohol trinken, das machen immer mehr Menschen in Deutschland. Die ganze Woche über haben wir uns hier mit dem Trend Dry January beschäftigt. Manche machen damit, weil sie einfach mal nach den Feiertagen, dem Jahreswechsel eine Pause wollen vom Alkohol. Andere wollen generell weniger Alkohol trinken oder sogar ganz davon wegkommen. Heute zum Abschluss unserer Serie wollen wir mal schauen, welchen Effekt der Dry January haben kann. Profitiert die Gesundheit auch langfristig von solchen Pausen, von der Alltagsdroge Alkohol? Professorin Barbara Schneider ist Chefärztin der Abteilung Abhängigkeitserkrankungen an der LVR-Klinik in Köln. Sie forscht zu den gesundheitlichen Folgen von Alkohol. Frau Schneider, nun zeigen Konsumdaten, dass in Deutschland insgesamt immer weniger Alkohol verkauft wird. Merken Sie das auch in Ihrer Forschung?
Nein, direkt in unserer praktischen Arbeit merken wir relativ wenig davon. Aber wir sind natürlich eine Klinik für Abhängigkeitserkrankungen und zu uns kommen Menschen dann, wenn sie ein Problem mit Alkohol haben, wenn sie tatsächlich von Alkohol abhängig sind, also bereits erkrankt sind.
Das heißt, nur weil insgesamt weniger getrunken wird, nehmen die Suchterkrankungen nicht ab?
Bis jetzt nehmen die Suchterkrankungen nicht ab, aber man muss sagen, dass durch Aktionen wie zum Beispiel 3 January tatsächlich weniger junge Leute Alkohol trinken, dass auch junge Leute zum Teil, also inzwischen sind es fast 40%, die noch nie Alkohol getrunken haben, in der Altersgruppe zwischen 12 und 17 Jahren. Früher, vor etwa 20 Jahren, waren das lediglich 20%. Und es ist gesellschaftlich akzeptierter, dass man weniger trinkt, dass man als Jugendlicher später anfängt zu trinken und auch, dass man als Frau beispielsweise eher mal Nein sagen darf.
Ist das, diese Entwicklung für Sie, ein Indiz dafür, dass wir generell als Gesellschaft gerade klüger werden, sage ich mal, im Umgang mit Alkohol?
Ja und nein. Also ich denke, das muss eine gesunde Balance werden. Also es muss eine klare soziale Akzeptanz von Nichttrinkern vorhanden sein. Es muss klar werden, dass Trinken eben nicht mehr zur Routine gehört, dass Alkoholtrinken nicht mehr etwas Alltägliches ist, dass auch bei problematischem Konsum keine Stigmatisierung mehr vorhanden ist und dass man auch entsprechend über die Risiken von Alkohol kommuniziert, auch in den Medien. Was ich aber schon so erlebe, dass das auch tatsächlich zunimmt, dass die Risiken von Alkohol häufiger und sachgerecht problematisiert werden in den Medien.
Und ist dieser Trend Dry January dann aus Ihrer Sicht quasi ein guter Schritt, damit das auch wirklich in weite Teile der Gesellschaft, sage ich mal, reingetragen wird, damit viele sich einfach auch mal damit auseinandersetzen mit ihrem Alkoholkonsum?
Ja, das halte ich für einen sehr, sehr guten Schritt. Wir wissen, dass ungefähr ein Viertel aller Befragten in Deutschland da auch mitmacht. Also wir wissen, dass der Körper natürlich von jeder Trinkpause profitiert, dass diejenigen, die mitmachen, insgesamt bessere Gesundheit angeben bei Werten, die sich eh kurzfristig verändern können, wie beispielsweise Leberwerten, sieht man es dann bei den Betroffenen auf jeden Fall. Insgesamt haben Menschen, die bei Dry January sich beteiligen, besseres seelisches Wohlbefinden, der Schlaf verbessert sich. Und was als langfristiger Effekt sehr, sehr günstig ist, ist, dass Menschen ihre Trinkgewohnheiten neu bewerten und auch das Gefühl von einer höheren Selbstwirksamkeit bekommen bezüglich Alkoholtrinken. Und das kann langfristig zu einem verringerten Alkoholkonsum führen.
Das heißt, so ein Monat Verzicht kann mir zum Beispiel auch helfen, wenn ich mir eh schon vorgenommen habe, insgesamt weniger zu trinken, dass ich dann einen Einstieg finde, oder?
Ja, das ist richtig.
Gleichzeitig muss man sagen, obwohl das Problembewusstsein steigt, gehört Alkohol in Deutschland natürlich nach wie vor zum gesellschaftlichen Alltag, zu Festen, irgendwie ja auch zu unserer Kultur dazu. Können wir als Gesellschaft aus Ihrer Sicht die Balance hinbekommen zwischen geselligem Trinken auf der einen Seite und Suchtrisiken minimieren auf der anderen?
Ja, geselliges Trinken ist natürlich problematisch insgesamt. Es gibt Menschen, die trinken eigentlich nur in Gesellschaft und irgendwann werden sie auch eventuell alkoholabhängig werden. Es ist wichtig, dass eine gesunde Balance vorhanden ist und zwar eben beispielsweise, dass klar Nichttrinker auch sozial akzeptiert werden, dass bei sozialen Anlässen auch zum Beispiel im Januar gefragt wird, magst du 3 January? Und das kann natürlich auch für andere anregend wirken, dass sie sich auch dann dran beteiligen.
Barbara Schneider war das hier in SWR aktuell. Sie ist Chefärztin der Abteilung Abhängigkeitserkrankungen an der LVR-Klinik in Köln. Dry January, 4 Wochen ohne Alkohol, das ist unsere Serie diese Woche. Und das Wichtigste daraus haben wir für Sie auch in einem SWR aktuell Kontext zusammengefasst. Den finden Sie ab sofort in der ARD Audiothek.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Bundeskanzler Merz ist diese Woche ordentlich auf Achse. Heute ist er in Italien und besucht Ministerpräsidentin Meloni zu deutsch-italienischen Regierungskonsultationen. Was dabei auf dem Programm steht, weiß unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte.
Merz, der bereits gestern nach dem EU-Sondergipfel in Brüssel nach Rom geflogen war, reist mit insgesamt 10 Kabinettsmitgliedern in die italienische Hauptstadt. Darunter Vizekanzler Klingbeil sowie die Innen- und Außenminister Dobrindt und Wadefuhl. Ganz oben auf der Tagesordnung die Stärkung der Wirtschaft, eine intensivere Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich sowie die Migrationspolitik. Merz und Meloni dürften außerdem die Turbulenzen im europäisch-amerikanischen Verhältnis besprechen. Unionsfraktionschef Spahn hatte Merz und Meloni zuletzt als die beiden einzigen europäischen Regierungschefs bezeichnet, die derzeit auf Augenhöhe mit dem amerikanischen Präsidenten kommunizieren könnten. Es sind die ersten Regierungskonsultationen seit 2 Jahren. Solche Treffen gibt es nur mit besonders engen Verbündeten oder besonders wichtigen Ländern, wie beispielsweise Indien oder China.
Zuvor war Friedrich Merz diese Woche ja auch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Heute geht das Jahrestreffen in den Schweizer Alpen offiziell zu Ende. Zum Abschluss tauschen sich Politiker und Manager dort unter anderem dazu aus, wie neues Wachstum geschaffen werden kann und wie man in einer immer umkämpfteren Welt zusammenarbeiten kann. Das Stockacher Narrengericht wird in diesem Jahr 675 Jahre alt. Bevor es im Februar tagt, wird das Jubiläum schon dieses Wochenende mit einem großen Treffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte gefeiert. Los geht's heute Abend. Einzelheiten von SWR-Reporterin Christina Priebe.
Mit einer großen Zeltparty wird das närrische Wochenende heute Abend um 18 Uhr eröffnet. Wer es traditioneller mag, kann unter dem Motto Fastnet wie früher in den Stockacher Wirtshäusern gemütlich feiern. Verschiedene Musiker und Gruppen ziehen dabei durch die Stadt und die Gaststätten. Morgen Abend treffen sich die teilnehmenden Zünfte des Narrentreffens bei einem Sternmarsch in der Stockacher Oberstadt. Im Anschluss sind ab 19 Uhr die Brauchtumsvorführungen einiger Gastzünfte geplant. Zum großen Festumzug am Sonntag werden in Stockach rund 6.000 Hästräger und 12.000 Zuschauer erwartet. Das SWR-Fernsehen überträgt den Umzug live ab 13.45 Uhr.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
In Berlin geht an diesem Wochenende die Grüne Woche zu Ende. 10 Tage lang konnten sich Besucherinnen und Besucher über die neuesten Trends in Sachen Ackerbau, Bioenergie oder Viehhaltung informieren. Der wahre Grund, warum viele die Messe besuchen, dürften aber die vielen Häppchenstände sein, meint unser Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems.
Suchen Sie noch eine Last-Minute-Business-Startup-Idee? Dann hätte ich da was für Sie. Machen Sie einfach ein Pop-up-Fitnessstudio hier im Regierungsviertel in Berlin auf. Denn spätestens Montag früh werden einige Politikerinnen und Politiker mit Schrecken auf ihre Waage blicken, so die Anzeige denn am Bauch vorbei zu sehen ist. 10 Tage Grüne Woche in Berlin gehen am Sonntag vorbei. Und das heißt, 10 Tage zwischen Brat und Currywurst, Spargeleis, Kartoffelwaffeln, Edelsülze, Hamburger, Schwarzwälder Kirschtorte. Die Liste ließe sich beliebig lang weiterführen. Und beliebig verlängerbar ist auch die Liste der politischen Würdenträger, die sich auf der Grünen Woche verlustierten. Ob nun vom Fach oder nicht. Landwirtschaftsminister und Schwarzer Metzger Alois Rainer war natürlich da. Bundeskanzler Friedrich Merz auch. Berlins regierender Bürgermeister und Hobbytennisspieler Kai Wegner genauso wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Unionsfraktionschef Jens Spahn. Nachdem die also ihren Kalorienintake für den Rest des Jahres innerhalb einer Woche geschafft haben, ist jetzt eins alternativlos. Den Neujahrsvorsatz wahrmachen und sich im Fitnessstudio anmelden. Und da kommt das Pop-Up-Fitti vom Bundestag ins Spiel. Eine Lizenz zum Gelddrucken.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.